Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Herzlich willkommen zu diesem fantastischen Anime-Podcast. Warum ist der so fantastisch? Nun, das kann ich euch gerne beantworten. Es ist der erste Podcast zur Sommersaison 2026. Wir haben es geschafft. Wir haben die unfassbar lange Frühlingssaison hinter uns gelassen. Und jetzt können wir endlich starten in die Sommersaison. Und wir, das bin nicht nur ich, der Gabby, sondern auch mein geschätzter Co-Moderator Endo. Hallo.
Hallo, ja, ich freue mich total, auch diese Season wieder dabei zu sein und euch die diesen Podcast präsentieren zu dürfen. Und ich finde das richtig toll. Wir haben uns natürlich selbstverständlich für die neue Season, also quasi für die neue Staffel, ein paar krasse Neuerungen überlegt. Und ich glaube, die wichtigste Neuerung, die wir euch hiermit verkünden können, ist, dass wir von nun an die Neustarts der Season reviewen. Also Anime, wo gerade mal ein paar Folgen von raus sind. Nicht abgeschlossene Anime, wie das in den letzten Podcasts der Fall war. Sondern wir haben uns gedacht, okay, vielleicht ist es interessanter, dass die Leute sich unseren Podcast am Anfang der Season anhören und dann vielleicht auch entscheiden, in welche Titel sie mal reinschauen wollen oder auch nicht. Und deswegen werden wir von nun an die Neustarts der Season reviewen. Ich meine, sowas hätte es früher mal gegeben, vor ganz langer Zeit. Hätte der Nana One Podcast das auch schon mal gemacht, dann wurde das Konzept so ein bisschen geändert. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall zurück und reviewen die Neustarts der Season. Ich freue mich total. Wenn meine Stimmqualität heute ein bisschen unter den Erwartungen zurückbleibt, dann liegt das daran, dass meine Stimme ein bisschen wrecked ist. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich die letzten Tage extrem viel gemacht habe, wo die Stimme sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Death
ich war am
Metal
Samstag
gesungen.
Nicht ganz Death Metal, aber Punkrock, denn ich war am Samstag das erste Mal seit 12 Jahren auf einem Konzert, das nicht auf einer Anime-Convention stattgefunden hat, und habe mir die Toten Hosen in Düsseldorf angeschaut, und das war sehr, 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 sehr cool, auch wenn mir ein paar meiner Highlight-Lieder gefehlt haben, aber das ist, glaube ich, ein Tod, den man auf sehr, sehr vielen Konzerten sterben muss, aber es war unglaublich cool und eine total coole, eine sehr gruselig, also was heißt gruselig, aber es war erstmal beeindruckend, da in diesen Innenraum von diesem riesen Stadion zu gehen, und da waren so viele Menschen, und das war erstmal eine Situation, an die ich mich erstmal so ein bisschen rantasten musste, aber an irgendeinem Punkt habe ich mich dann dran gewöhnt, und es waren auch alle super lieb und gut drauf, und es war eine tolle Erfahrung und vor allen Dingen auch eine sehr, sehr einzigartige Erfahrung, die ja auch sehr anders ist als die Sachen, die ich sonst so mache. Deswegen, ja, es war sehr cool, und vorgestern war ich mit meiner Freundin im Phantasialand, und da habe ich auch geschrien. Vor Glück. Und deswegen, und ich bin ein ganz, 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 ganz klitzekleines bisschen erkältet.
Oh nein.
Und ich glaube, all diese Faktoren zusammen greifen meine Stimme an. Es ist auch wirklich nur ein ganz minimales. Es ist so ein klitzekleines bisschen Erkältung, dass ich abseits davon, dass meine Stimme ein bisschen belegt ist, dieses bisschen Erkältung nicht mal wahrnehme. Also ich fühle mich jetzt nicht schlapp oder so, das betrifft wirklich offensichtlich
nur meinen Hals. Ja, ich sehe es schon kommen, nächsten Donnerstag da wieder. Ja, Gabby, ich habe jetzt hier die allerschlimmste Hyperkrebs-Männerkrippe, die man haben kann. Ich falle jetzt für 5 Wochen aus oder so. Kenn doch hier meine Pappenheimer.
Und dann müssen wir das Konzept wieder ändern. Ja. Gabby, was hast du erlebt seit dem letzten Stream?
Wann war denn der letzte Stream? Vor einer Woche?
Letzten Donnerstag.
Ach so.
Vor einer Woche.
Ja. Digga, mein Gehirn, Alter, was habe ich denn dieses Wochenende gemacht? Habe ich überhaupt irgendwas dieses Wochenende gemacht? Ah ja, doch, ja, ich habe eine große Radtour, 115 Kilometer gemacht. Das hat Spaß gemacht.
Etwas, das nicht unbedingt die Stimme, aber die Beine angreift.
Ja. Ja, ansonsten.
Und wo bist du lang gefahren? An der Mulde?
Nee, an der Elbe.
Ah, ist langweilig.
Ja, sorry. Das nächste Mal vielleicht mache ich mal eine schöne Muldentour. Schön die Mulde lang auf dem Muldenradweg. Oh, ja. Es gibt wahrscheinlich nicht mal einen Muldenradweg, aber dann baue ich ihn, bevor ich ihn befahre oder so. Lass uns mit Anime anfangen.
Es gibt einen Muldetalradweg.
Oh.
Die Mulde, ein Fluss mit vielen Facetten. Guck mal hier, Burgen, Schlösser, geschichtsträchtige Städte, Dörfer, AfD-Parteitage, alles dabei.
Ah, oh, super. Genau das, was mir gefällt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich brauchen würde zur Mulde. Also was so Luftlinie ist.
Da kommst du auf jeden Fall auch an Zwickau vorbei.
Ne? Ah, ich glaube, da brauche ich eine ganze Weile bis zur Mulde. Brauche ich mehrere Tage, um da überhaupt hinzukommen.
Dann machst du eine Radtour zur Radtour.
Ach so, ja. Okay.
Ja.
Dann mal schauen.
Gut. Alles klar.
Gut. Genug über die Bullshits geredet. Ich würde sagen, wir fangen mit der Sommersaison an, oder?
Können wir machen. Aufgrund von zeitlichen Einschränkungen haben wir jetzt hier im Season-Pilot kein Thema. Das liegt natürlich daran, wir sind so gehypt auf die Sommersaison, wir können es kaum abwarten. Wir wollen unsere Zeit jetzt nicht mit dem Thema der Woche verschwenden oder so, sondern wir wollen direkt rein. Wir wollen die neuen Anime sehen. Gabby, komm, gib mir den ersten Anime. Ah. Hier, was haben wir?
Ja, dann geht's direkt los mit einem Dark Yuri. Yeah, mit Blut. Und zwar I Want to Love You Till Your Dying Day im japanischen Titel Kimigashi no Mare Koyoshitai. Lizenziert von Crunchyroll.
Das ist ja immer, wenn die Stimme angeschlagen wird, besonders schwierig. Crunchyroll!
Oh ja, das ging doch. Eine Manga-Adaption von Roll 2, die hatten wir zuvor 2024 mit Love is Indivisible by Twins. Der Manga läuft seit 2018 und erscheint hierzulande seit, ich glaube, das ist ein Tippfehler, ich habe geschrieben seit 2018, aber der läuft auch nicht, der ist auch nicht im selben Jahr bei uns gestartet wie in Japan, das wäre ja total merkwürdig. 2020, siehst du, Tippfehler. Erscheint hierzulande seit 2020 bei Tokyo Pop unter dem Titel Love You Till You Die. Regisseur ist Tomoda Yasushi, der hat hier sein Regiedebüt, war zuvor Episodenregisseur unter anderem bei Call of the Night und Girls Band Cry. Und apropos Girls Band Cry, dessen Autor Hanata Juki, der auch der Autor von A Place Further Than the Universe zum Beispiel ist, den haben wir hier im Drehbuch. Der hat bei Yuri oder Yuri Baitiken Titeln auch schon bei Plume Into You und Hibiki Euphonium die Drehbücher geschrieben. Dann auf in den ersten Sommertitel.
Es ist Yuri. China ist a punk rocker, China ist a punk rocker, China ist a punk rocker now. Gabby, worum geht's?
Wir leben in einer Welt, in der Krieg herrscht. Krieg zwischen Männern und Frauen. Und, ich glaube eher so Krieg zwischen Kindern und Erwachsenen. Eigentlich wissen wir noch gar nicht so viel um den Krieg. Wir wissen nur, dass jede Menge Kindersoldaten ausgebildet werden. Ne? Und zwar an einer speziellen Kindersoldatenakademie. Und dort lernen sie nicht nur kämpfen, sondern auch Magie. Und dann mit Magie kämpfen. Und Kindersoldaten sind nun mal Kindersoldaten und die werden relativ schnell ins Gefecht geschickt und so kommt es hin und wieder oder auch relativ häufig mal vor, dass die dort brutal sterben und zwar indem sie von anderen Magiern, gegen die sie anscheinend kämpfen, irgendwie zum Platzen gebracht werden oder so. Ist auf jeden Fall ein verdammt blutiger Krieg und nicht so angenehm für alle Beteiligten. Aber das Leben geht weiter an dieser Militärakademie wir folgen dem Mädchenpart der Akademie, also wenn ich das richtig gelesen habe am Anfang, gibt es auch noch einen jungen Teil, die ebenfalls an der Schule sind, aber wir sind jetzt hier bei der Mädchenklasse, die sind da nämlich irgendwie getrennt und folgen dort der China und China kommt nicht aus China, sondern aus Japan wahrscheinlich.
Ist ein Punkrocker.
Und die ist Punkrocker, aber eigentlich ist sie ganz ruhig und still und nicht besonders fähig, denn sie hat nicht unbedingt die besten magischen Fähigkeiten und wurde deshalb aber auch noch nie in den Einsatz geschickt. Also von daher eigentlich alles richtig gemacht. Muss allerdings trotzdem jetzt an der Schule teilnehmen und ihre Zimmergenossin, dort in diesem Internat, die ist allerdings doch eine fähige Magierin und die stirbt zu Beginn der ersten Folge. Die wird im Gefecht getötet und zum Platzen gebracht und kommt nicht wieder heim und China ist jetzt erstmal alleine. Und eines Tages, als sie trauert um ihre gefallene Kameradin, kommt plötzlich ein junges Mädchen auf sie zu und die ist voll eingesudelt mit Blut und zwar die Mimi und Mimi stellt sich heraus ist die ja, so ziemlich die fähigste an der ganzen Schule, eine Geheimwaffe, die aber bisher noch nie den Unterricht besucht hat und entsprechend total unbekannt zwischen den Schülerinnen und Schülern ist. Sie wissen nur, dass diese Geheimwaffe existiert, aber sie haben eben ja mit ihr noch nie in irgendeiner Form interagiert und wissen auch nicht, wie sie aussieht. Und die soll nun allerdings mit am Schulgeschehen teilnehmen und wird einer Klasse zugewiesen und das ist zufälligerweise die Klasse von China. Ja, und Mimi hat irgendwie, ja, China ins Visier genommen, denn die gibt einen angenehmen Geruch von sich. Und dann passiert Juri.
Und zwar wirklich. Es ist Juri, Freunde. Es wird hier richtig rumgejurit schon in der ersten Folge. Das ist mal kein Bait. Man meint auch irgendwie aus der Ferne so ein Digga, oh, Juri zu hören von all den großen Juri-Enthusiasten in unserem Bekanntenkreis, von denen es mehr als einen gibt. Aber ich glaube, das ist Juri, das man gar nicht so sehr genießen kann, weil es ja dann auch auf der anderen Seite ganz schön düster ist. Was wir gerade festgestellt haben, ist, dass die ganze erste Folge so ein bisschen so wirkte wie so eine grim-darke Gore-Visual-Novel aus den frühen 2000ern. Du hast halt wirklich alle Checkboxen, die irgendwie gematcht werden. Also du hast das Mädchen, das nach außen hin total niedlich aussieht, aber wahrscheinlich unfassbar brutale Dinge tun wird. Quasi so die neue New oder Juno. Du hast sogar solche Szenen, die schon in total vielen Anime und vor allen Dingen Visual Novel Anime und Visual Novels verwendet wurden, wie zum Beispiel, dass der Hauptcharakter seinen Sidekick oder seine Love Interest oder was auch immer bevor sie an die Schule kommt, trifft auf mysteriöse Art und Weise. Und dann an dem Tag kommt die Person rein und der Hauptcharakter denkt sich, was, diese Person geht jetzt in meine Klasse? Und die Person sagt dann, hey, Hauptcharakter, ich kenne dich doch. Und dann ist das dem Hauptcharakter peinlich. So eine Szene, die habe ich schon 600 Milliarden Mal gefühlt in Anime gesehen. Ja, ich würde sagen, es ist natürlich deutlich weniger trashig präsentiert als Anfang 2000er Gore-Geschichten. Also, um ehrlich zu sein, ist es gar nicht trashig präsentiert. Also, die ganze Inszenierung und die ganze Erzählung ist relativ ernst. Was mir darin so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist aber ehrlich gesagt, dass du zwischendurch immer wieder so Meme-Momente hast. Also, da hast du dann mal lustige Meme-Gesichter oder dann werden sie Chibi und wieder Unchibi. Und
echt? Hab ich da was übersehen? Also, ich kann mich irgendwie gerade gar nicht dran erinnern, dass das irgendwie so
zum eine Beispiel, Chibi, als sie in der Klasse saß und gesagt hat, sie hat schlecht geschlafen, hatte sie ein lustiges Meme-Gesicht.
Ach so, ja. Okay,
sie ist auch irgendwo zwischendurch mal Chibi geworden.
Okay, aber das ging.
Aber ich habe mir jetzt natürlich nicht den Timecode rausgeschrieben.
Okay, also den Chibi-Moment habe ich übersehen, das mit dem Meme-Gesicht. Ja, okay, das fand ich jetzt aber nicht so extrem übertrieben. Das war ja eine leicht überzeichnete Art und Weise, ihre müden Gefühle an der Stelle darzustellen. Also das fand ich jetzt, ja, ist mir jetzt persönlich nicht sauer.
Es gab jetzt auch schon immer sehr überzeichnete Anime-Reactions und die haben in dem doch sehr ernsten Setting und der sehr grundsätzlich sehr melancholischen Grundstimmung, finde ich, schon so ein bisschen rausgestochen. Es war nicht so schlimm wie bei, wie hieß das Ding nochmal? Wir haben gerade noch drüber geredet, der letzte Dark Yuri-Anime da. This Monster Wants to Eat Me, wo du ja wirklich, ja, richtig dämliche Comedy-Sequenzen, teilweise auch in total unpassenden Szenen immer wieder eingeschmissen hattest. Aber das war etwas, wo ich mir gedacht hätte, oh, da hätte ich drauf verzichten können in der ersten Folge. Ich meine, natürlich muss es auch mal lockerere Szenen geben. Das hatten wir ja bei Needy Girl Overdose schon gesagt, dass du natürlich auch irgendwie nicht nur, oder ich weiß nicht, ob es bei Needy Girl oder bei was anderem war, dass du nicht nur depressiv sein kannst die ganze Zeit. Das ist auch manchmal schwierig bei so einer Geschichte. Aber ja, weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie nicht, also für mich ist es rausgestochen.
Ansonsten, also, ich muss jetzt natürlich sagen, ich als jemand, der großer Higurashi-Fan ist, du ja eigentlich auch, aber da stürzt anscheinend nicht so, aber also für mich so einfach so, meine Hemmschwelle ist da relativ
ich glaube, das liegt daran, dass Higurashi damit spielt und dass Higurashi.
Aber der nicht, auch, oder? Finde
ich nicht, weil Higurashi will ja, dass du quasi, also Higurashi beginnt ja damit, indem es erstmal diese scheinbare Idylle zeigt mit den dummen Comedy-Momenten.
Also Higurashi
und dann
brutal,
aber du hast
Higurashi beginnt eigentlich damit, dass instant zwei Charaktere getötet werden, brutal mit unfassbarer Figur.
Um dich ein bisschen zu verwirren, aber die Geschichte ist so aufgebaut, aber du hast nicht eine Szene in dem ernsten Teil von Higurashi, in den späteren Teil der Arcs, hast du solche Comedy-Szenen gar nicht mehr drin.
Doch.
Da ist dann nur ernst.
Doch. Die hast du die ganze Zeit. Ich habe sie gerade erst letztes Jahr gerewatcht und Higurashi macht das eigentlich konstant. Die ganze Zeit über.
Also
klar,
ich habe vorletztes Jahr gerewatcht und könnte mich dann nicht so sehr dran erinnern.
Sobald es dann richtig richtig ans Eingemachte geht, kommt das üblicherweise nicht mehr, aber selbst
also ich
da
kann mich
teilweise
daran erinnern,
noch.
Dass die Finale der Arcs, wo es quasi wirklich ernst, also wo es richtig in die Erzählung reingegangen ist, du eigentlich nicht mehr dummen Chibi-Visual-Novel-Humor
ja,
hattest.
Ja, klar, aber ich wollte darauf hinaus, dass es hier aus meiner Sicht jetzt in eine ähnliche Richtung geht. Der spielt halt total mit irgendwie so niedlicher Atmosphäre und so und auch Charaktere, die sich cute verhalten, wie im Falle von Mimi, und dann wird's halt dark und dann ist dahinter irgendwas Abgefucktes oder so. Also das wissen wir ja jetzt auch schon. Mimi ist eine, die sich total harmlos und lieb und nett verhält und so, aber wir sehen sie halt instant in der ersten Folge eingedeckt in Blut und so weiter und erfahren dann direkt danach, dass sie jemand ist, dessen Killcount irgendwo im Tausenderbereich wahrscheinlich liegt. Gerade das war eigentlich so mein Haupt-Talking-Point jetzt hier. Das ist aus meiner Sicht halt so voll dieses, also das ist eigentlich das Hauptding, was mich an diese früh 2000er Gore-Visual-Novels erinnert hat, dass hier total viel mit diesem Kontrast Niedlichkeit und Brutalität gearbeitet wird. Und also das siehst du nicht? Das finde ich gerade
also
krass.
Ich sehe das ehrlich gesagt nicht, dass der versucht, eine lockere und freundliche Atmosphäre aufzubauen, sie ist halt durchgehend total depressiv. Alle anderen an dieser Akademie sind auch irgendwie total on edge und ich merke jetzt nicht so, dass das wie bei Higurashi ist, wo die Charaktere, zumindest abgesehen von dieser vorweggenommenen Szene, die der Einstieg ist zur ersten Staffel, ja noch nicht ahnen, was für ein Grauen sie quasi erwartet.
Nee, das meine ich auch nicht.
Dieser Kontrast ist zwischen dem friedlichen Dorf und dem Grauen, was da abgeht, sondern hier wird einem ja schon sofort klar gemacht, das ist eine extrem brutale Welt. Also ich würde es eher mit The Promised Neverland oder so vergleichen. Aber ich würde nicht sagen, dass du jetzt hier eine freundliche Atmosphäre hast.
Aber The Promised Neverland hat halt überhaupt nicht dieses Anime-Moe-Cuteness-Ding drin, überhaupt, also so gar nicht. Und das ist dann wieder ein anderer Kontrast, finde ich. Also bei Promised.
Nee, aber ich meine so vom Setting her. Also bei ihr als Charakter sehe ich das voll. Deswegen auch der Vergleich. Sie ist Modern-Day Lucy oder New oder Rena oder Charakter, der halt so hin und her pendelt zwischen diesen beiden Extremen. Aber ich, in dem Sinne erinnert es mich vielleicht dann eher an, keine Ahnung, ein Deadman Wonderland oder so, wo du auch eine total dystopische Atmosphäre hast, aber hast da Shiro als das niedliche Mädchen, das da rumspringt und total lieb und niedlich wirken soll am Anfang, aber wo auch relativ schnell klar wird, okay, hinter der steckt irgendwas deutlich Düstereres. Aber ich würde deswegen sagen, dass es storytechnisch durchaus einige Ähnlichkeiten hat zu alten Gore-Visual Novels, aber das meinte ich mit, es ist ganz anders erzählt, es ist ganz anders dargestellt, weil, finde ich, hier im Setting dieser Kontrast überhaupt nicht drin steckt, sondern halt nur in diesem einen Charakter.
Ja, muss man mal gucken, wie die anderen Charaktere sich so verhalten. Wir haben ja in der ersten Folge jetzt noch nicht so viel mitbekommen davon. Was wir auf jeden Fall haben, ist Mana-Transfer durch Küssen. Also, ja, Yuri-Fans werden ja auf jeden Fall ordentlich versorgt, direkt ab Folge 1 an. Oh. Man hat sich hier den besten Yuri-Ideen aus dem Fate-Universum bedient, anscheinend. Was ja auch irgendwie so, also auch das ist ja ein Kontrast. Ne, zu dem, was da sonst passiert. Also es ist schon, also es ist ja offensichtlich ein Dark-Yuri-Titel, die jetzt anscheinend hier Konjunktur haben. Also da hatten wir jetzt, du meintest ja schon, das Monster Wants to Eat Me, dann ist, ich glaube, ich weiß gerade echt nicht, ob das irgendwie jetzt bloß die, ich glaube, das war nur eine Manga-Adaption, es war glaube ich keine Anime-Adaption, die angekündigt war, es war jetzt einfach nur, dass der Manga in Deutschland erscheint von so einem Dark-Yuri-Ding, der so richtig, richtig dark ist, wo die sich irgendwie gegenseitig verletzen und so und irgendwie das dann die Yuri-Liebe darstellt. Das ist gerade irgendwie so ein Ding, was anscheinend gut ankommt oder zumindest von der Industrie versucht wird zu pushen, weil es wahrscheinlich in Manga-Form gut ankommt. Irgendwie diesen Kontrast aufzubauen zwischen niedlichem Yuri, der dann halt überhaupt nicht harmlos und cute und so ist, sondern da dahinter dann irgendwie was super Kantiges steckt. Und ich weiß nicht so richtig, ob ich das für mich jetzt ernst nehmen kann oder ob ich das eher so als lustige Unterhaltung wahrnehme. Das kann ich auch jetzt hier nach der ersten Folge noch nicht so ganz sagen. Da muss ich mal gucken, in welche Richtung das dann im Laufe der Zeit geht. Also ist ja zum Beispiel, aber das ist bei mir auch so ein Mittelding. Also so Higurashi nehme ich schon irgendwie ernst, aber ich ziehe da auch unfassbar viel Unterhaltung auf eine lustige Art und Weise raus, dass die Charaktere dann halt Psycho werden und sich komplett insane verhalten und übers Figur dann halt dann dadurch entsteht und so und könnte natürlich hier eine richtige, eine ähnliche Richtung gehen. Und das erinnert mich dann wiederum so ein bisschen an so Visual Novel-Titel oder generell so Titel dieser Art aus den früheren 2000ern. Auch so Elfenlied und solche Sachen.
Ich weiß halt nicht, also einerseits weiß ich nicht, schockt sowas heutzutage noch? Weil ich sag mal, in den 2000ern mag sowas noch einigermaßen, also auch so als Nachwirkung des Moe-Booms, diese Dekonstruktion zu wagen und zu sagen, wir machen jetzt ein Anime mit offensichtlich sehr Moe angelegten Charakteren, aber einer sehr, sehr düsteren Story. Das schien ja damals irgendwie noch innovativ gewesen zu sein.
Ich glaube, das schockt, wenn du neu in Anime einsteigst und jetzt vielleicht auch noch relativ jung bist und das jetzt als erstes siehst. Generell,
ja, na klar, das kann
wenn
sein.
Ich Higurashi zum ersten Mal mit 30 oder so gesehen hätte, hätte es mich auch nicht mehr geschockt. Selbst wenn ich davor ähnliche Titel wie Elfenlied oder so auch nicht gesehen hätte. Also
das Ding ist, dass wir niedliche Anime-Character-Designs und Moe-Anlagen ja mittlerweile einfach auch für ernstere Titel komplett normalisiert haben. Also solche Titel wie Happy Sugar Life oder auch sowas wie Wonder Egg Priority oder so, was auch extrem düster ist, aber recht niedliche Character-Designs hat und so. Oder natürlich auch Madoka, der ja auch einer der Spätvertreter dieser Epoche ist quasi. Das ist ja mittlerweile, also Madoka zum Beispiel ist noch voll im aktuellen Mainstream präsent. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob das heute, ob wenn du dich auf diesen Twist stützt von, hey, schau mal, diese niedlichen Mädchen, hier tun brutale Dinge, ob das heute noch einen Anime tragen kann und dieser Schockfaktor. Jetzt wissen wir aber, wie du schon richtig gesagt hast, da kann ich mich voll anschließen, wir haben absolut keine Ahnung, in welche Richtung das hier geht, weil vom eigentlichen Inhalt und der Geschichte noch so gut wie nichts eingeführt wurde. Wir wissen überhaupt gar nicht, wir wissen ja noch nicht mal, was das für ein Krieg ist, gegen wen die kämpfen, wie der entstanden ist, wer genau die Leute sind, die sie da in den Krieg schicken und so weiter, wie jetzt exakt der Plotverlauf sein wird. Jetzt lebt die Protagonistin mit der Mimi oder wie die hieß zusammen. Aber wir wissen ja auch noch nicht, was sich daraus so ergibt. So, müssen die jetzt gemeinsam auf Einsätze gehen oder was widerfährt diesen Charakteren? Und dann ist es natürlich auch unfassbar schlecht zu beurteilen, ob man das hier aus einer Trash-Perspektive genießen kann, weil es halt so absurd düster ist, so wie bei einem Needy Girl Overdose, oder ob man das hier als Geschichte schon durchaus ernst nehmen kann und hier wirklich eine legitim gute, düstere Kriegsgeschichte präsentiert bekommt. Ich würde sagen, die Inszenierung spricht eher für Letzteres. Also ich finde, das versprüht hier wenig Trash-Vibes. Und ich finde auch von der Inszenierung wenig Trash-Gore-Vibes. Weil ich finde, natürlich ist alles sehr grimdark und wir sehen in der ersten Folge schon eine ganze Menge Blut und so. Aber ich finde, es wirkt nicht voyeuristisch. Ich finde, es wirkt, als würde es seine Geschichte und seine Welt darüber erzählen wollen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der hier ernst genommen werden will. Ob er das Potenzial dazu hat, das werden wir rausfinden.
Das ist für mich so ein Mittelding irgendwie so. Also die Tatsache, dass wir jetzt schon mehrere Charaktere in der ersten Folge gesehen haben, die von oben bis unten komplett mit Blut beschmiert waren, das ist schon so eine Blutmenge, dass es für mich schon so ein bisschen in die trashige Richtung gehen könnte.
Naja, aber die eine hatte einen aufgerissenen Bauch und die andere kam gerade aus einer extremen Schlacht.
Ja, ja, klar. Aber
also das ist nicht so wie zum Beispiel bei, keine Ahnung, beim Fate Stay Night UBW-Film, wo ein Charakter das Herz rausgerissen wird und es kommt eine gigantische Fontäne Blut raus und Eingeweide spritzen durch die Gegend und was weiß ich nicht alles. So, das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist eine voyeuristische Gore-Inszenierung, die einfach übertreiben will. Aber hier würde ich sagen, da bewegt es sich in der ersten Folge noch auf dem Niveau von, es ist einfach ein brutaler Anime. Ich meine, bei Attack on Titan haben wir ja zum Beispiel auch relativ viel Blut und Gore, ohne dass das ein Trash-Anime wäre. Weil ich würde nicht sagen, Gore gleich Trash. Deswegen, deswegen tue ich mich auch so ein bisschen schwer, den so eindeutig in dieselbe Kategorie einzuordnen wie diese Früh-2000er-Sachen. Weil ich glaube, dass der schon ein bisschen ernster sein möchte als das.
Ja, das ist auch was, das ist auch wirklich was sehr Individuelles. Weil es gibt halt auch einfach Leute, die nehmen auch heute wahrscheinlich noch Elfenlied sehr, sehr ernst. Und da muss jeder so ein bisschen so seine, also auch ein Elfenlied ist ja nicht produziert als trashiges Gore-Gemetzel.
Man kann auch Elfenlied durchaus
sich auch ernst nehmen.
Also ich habe den ja vor wenigen Jahren noch gerewatcht und ich finde, man kann den auch als Erwachsener, also natürlich hat der ein paar Elemente, die einfach ein bisschen angestaubt sind und angestaubte Elemente wirken, glaube ich, per se trashig, aber so die Geschichte an sich und die Erzählung kann man auch als Erwachsener noch ernst nehmen, finde ich. Im Gegensatz zu einem Mirai Nikki, wo es deutlich schwieriger ist. Das aber von Jugendlichen natürlich auch noch ernst genommen wird. Aber bei Mirai Nikki, das war ja die spannende Frage, die ich mir gestellt habe beim Mirai Nikki Rewatch, ob der Autor das wirklich als Trash geschrieben oder ernst gemeint hat, weil es ist beides, wäre beides plausibel irgendwo. Deswegen, naja.
Das
ohne den Autor
immer
zu
gerne,
fragen, kann man es eh nicht eindeutig
sagen. Da zitiere ich immer gerne Mitsushi Matsutomo, der Regisseur von unter anderem Another, was ja ein ziemlich goriger Horror-Anime ist, und aber auch so von Comedy-Titeln wie Girls und Panzer und Slice of Life-Zeug wie Shirobako und so, der mal in einem Interview gesagt hat, für ihn ist Regie bei Comedy- und Horrortiteln führen etwas sehr, sehr Ähnliches, weil es emotional ähnliche Gefühle auslöst. So in der Richtung hat er das irgendwie gesagt. Und für viele Menschen der Wechsel zwischen Horror und Comedy und Unterhaltung durch Horror und Spaß durch Horror sehr fließend sein kann. Und also so in die Richtung hat er es gemeint. Und das fühle ich persönlich sehr. Also ich kann Horrorfilme auch sehr, sehr ernst nehmen und muss dann trotzdem zwischendrin mal irgendwie lachen, wenn was völlig Absurdes, was unfassbar Goriges und so weiter passiert. Deshalb, Horror und Comedy ist für mich so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen irgendwie so ein Ding. Weil es beides so einfach so absurde Dinge sind, die unerklärlich sind, üblicherweise, und du dann halt, und die Reaktion, die aus dir rausgeholt wird, eben der Überraschungseffekt ist. Also du lachst entweder über den Überraschungseffekt oder scheißt dir ein aufgrund des Überraschungseffekts. Aber beides basiert auf dem Überraschungseffekt.
Verstehst du? Wobei ich sagen würde, es basiert auch ganz viel auf Atmosphäre.
Ja, klar.
Weil wenn ich mal an so Horror, also es ist ja sowieso unfassbar, beide Genres sind unfassbar individuell. So, ich habe viele Diskussionen schon geführt, mit Leuten, denen ich zum Beispiel, keine Ahnung, von meinen Lieblingshorrorfilmen erzählt habe, und die meinten, das ist doch kein Horror. Ich fand das null gruselig. Und ich denke mir so, ja, aber ich fand's super gruselig. So, das ist doch total individuell. Ja. Ich meine, es gibt ein paar Genre-Ecksteine, durch die du Horror definieren kannst. Aber zum Beispiel gibt's Leute, ich zum Beispiel gucke Slasher-Filme eigentlich nur als Trash. Also solche Sachen wie Freitag der 13.
Ja, das kann ich auch nur ernst nehmen.
Riesenfan von all dem, aber ich gucke das in erster Linie wegen der Atmosphäre, weil ich es irgendwie cool finde, weil ich die Stories und Backstories manchmal auch ganz cool finde. Ja, und manchmal, weil die Kills da halt so übertrieben absurd gory sind. Aber es gibt Leute, die finden Slasher-Filme legitim gruselig. Was mir Angst macht, sind so übernatürliche Sachen, so Geisterhausfilme, so Conjuring, die ersten beiden Teile und so weiter. Das sind Filme, die ich legitim nicht nachts alleine gucken kann, die ich richtig, richtig creepy finde. Aber das hängt natürlich auch sehr, sehr viel von der Atmosphäre ab und nicht unbedingt von einem Überraschungseffekt, sondern halt davon, dass da einfach eine extrem düstere, gruselige Lore hintersteckt und der Regisseur auch weiß, wie er die inszenieren muss. Aber deswegen würde ich sagen, Comedy basiert, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf einem Überraschungseffekt als Horror. Aber ich checke, glaube ich, was er meint, weil Horror nun mal auch für viele Leute, bei denen es nicht wirkt, Comedy sein kann. Naja,
ja.
Das wäre fast schon Thema der Woche.
Auf jeden Fall, was wir mal noch ansprechen sollten, sind die Produktionswerte, denn das Ding sah erstaunlich gut aus, bis auf vielleicht so ein paar kleine Szenen, wo dann CGI-Models verwendet wurden und so, aber das war jetzt nicht auf in einer Menge, dass ich das in irgendeiner Form jetzt als negativen Punkt herauskristallisieren würde. Aber produktionstechnisch, ja, erstaunlich gut, wenn man sich anschaut, wie Love is in Indivisible by Twins vom selben Studio aussah, das ja wirklich nicht gute Produktionswerte hatte. Aber Roll 2 ist ja ein White Fox Splitter Studio. Die scheinen sich hier ganz gut gefangen zu haben. Und die hatten auch im Vorfeld schon mal zu dem Ding einen pre-animated Trailer mit richtig, richtig guten Sakuga-Kampfszenen produziert. Da habe ich mir schon so gedacht, so, na, wird das so diese Qualität halten können? Das kann man jetzt von der Folge 1 noch nicht sagen, weil die erste Folge, naja, keine wirklichen Kämpfe enthalten hat, sondern nur das Aftermath vom Kampf. Aber es sah stabil aus. Das war eine sehr, sehr atmosphärische Regie. sehr schicke Bildkomposition und Character Acting war auch auf eine subtile, aber flüssige Art und Weise da.
Gute Arbeit.
Jo, dann gehen wir mal in Zahlen, oder? Mach ich das mal, oh ja. Auf ML haben wir eine 7,83 bei 1485 Bewertungen. Stand hier der 8.7.26. Tatsächlich nur eine Folge bisher ausgestrahlt. Es ist völlig verrückt, dass ich das, dass wir mal wieder an diesem Punkt sind. Aber hey, unsere Community gibt eine 6,75 bei 16 Bewertungen. Oh, starker Start hier. Endo.
Ja, ich kann, ehrlich gesagt, es fällt mir schwer, da eine Bewertung draufzusetzen, weil auf der einen Seite ist es natürlich ein sehr interessanter Anime und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich den weiterschauen möchte, aber ich kann den Inhalt noch so überhaupt nicht einordnen. Ich kann noch gar nicht sagen, ob ich sagen würde, yo, das hat mir gut gefallen, das ist eine interessante Geschichte mit interessanten Charakteren, aber ich kann auch nicht sagen, ey, das ist einfach ein billiger Shock-Value-Anime, der jetzt halt einen dunklen Moment an den nächsten reiht. Und damit versucht dann irgendwie zu überzeugen. Und beim Thema Krieg sind mir halt auch schon viele Anime begegnet, die das sehr pathoslastig und grimdark behandelt haben. Solche Sachen wie Now and Then, Here and There und so weiter. Und es kann halt in eine ähnliche Richtung gehen. Deswegen, ich gebe erstmal eine vorsichtige 6 von 10. An für sich würde ich sagen, kann man auch höher gehen, weil die erste Folge war sehr atmosphärisch, wie gesagt, bis auf die kleinen Comedy-Einschübe. Das Setting hat grundsätzlich erstmal Potenzial und wenn man auf etwas düsterere Titel steht, dann könnte einen das hier schon echt anlachen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal mehr sehen, um mir da wirklich ein substanzbasiertes Urteil zu bilden. Gabby?
Ich gehe einen hoch und gebe die 7 von 10. Ich glaube, selbst wenn mich das nicht auf einer atmosphärischen Ebene überzeugen kann auf lange Sicht, besteht halt immer noch die das Potenzial, dass es mich auf einer Comedy-Ebene in Anführungsstrichen überzeugen kann. Von daher, ich glaube, eine ganz gute Chance, dass mich der unterhalten wird. Gut, dann kommen wir zum zweiten Anime und zwar Thunder 3. Und da an der Stelle gleich Hinweis, das ist so ein Titel, der lebt davon, dass man nicht so richtig weiß, worum es hier eigentlich geht. Und alles, was wir jetzt im Podcast darüber wohl sagen werden, ist ein Spoiler. Sprich, wenn ihr irgendwie so da komplett blind in das Ding reingehen wollt, guckt euch die erste Folge vorher an und hört danach weiter. Das beginnt jetzt schon bei den Credits. Also sobald ich jetzt so gleich erzähle, von welchem Mangaka das ist, dann wisst ihr halt sehr viel mehr als das, was der Anime zu Beginn vorgibt zu sein.
Und ihr müsst auch nicht Thunder 1 und 2 vorher geschaut haben.
Nee, der ist eigenständig hier. Ja, lizenziert ist das Ganze von Netflix.
Netflix, Leute.
Das Ganze bekommt auch einen Simuldub, der ja parallel zur japanischen Ausstrahlung erscheint. Also die erste Folge ist auch schon gedubbt verfügbar. Wir haben hier eine Manga-Adaption vom Studio Unend. Das ist ein CGI-Studio, das mit bisher einem Titel aufgewartet hat, und zwar Kami Arabi God App. Der Yoko Taro Original Anime, der nicht so gut aussah. Und der Manga ist von Ikeda Yuki. Das ist ein Mangaka, von dem hat man noch nie was gehört. Der hat noch nie irgendwie ein vorheriges Werk produziert und hat aber plötzlich in einem, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, welchem Magazin das war, habe ich mir nicht notiert, aber in einem großen Magazin hat er plötzlich eine prominente Platzierung bekommen für diesen Manga. Und alle haben sich gefragt, Digga, was, warum hat dieser Mangaka, von dem noch nie jemand was gehört hat, plötzlich jetzt einfach so den Top-Platz bekommen? Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, im Verlauf der Kapitel, als dann der Zeichenstil sich ein bisschen signifikant geändert hat, dass es Oku Hiroya ist, der Autor von Gantz und Inuyashiki. Das ist immer noch nicht offiziell confirmed, das ist immer noch eine Fanvermutung, aber es ist halt exakt sein Stil, in dem das der Manga gezeichnet ist. Es sieht exakt aus wie die Zeichnungen in Gantz zum Beispiel. Es ist vom Aufbau, vom Setting her und so weiter exakt wie seine vorherigen Werke entsprechend. Und immer wenn in Interviews da irgendwie jetzt letztens erst auf der Anime-Expo vor ein paar Tagen erst gefragt wurde, steckt der da dahinter? Ist das wirklich Oku Hiroya? Wird immer noch mit keinem Kommentar geantwortet. Also es ist sehr offensichtlich, dass hier ein bisschen rumgespielt wird mit dem Ding. Eben weil der Titel, naja, sehr anders beginnt, als man erwarten würde. Der Manga lief von 2022 bis 2026 in 8 Bänden. Das Ding ist also abgeschlossen. Erscheint hierzulande seit 2024 auch bei Panini. So, Regisseure haben wir ein paar. Einmal als Chief Director Sashita Hiroyuki, der Regisseur von Ajin und den Godzilla Urobuchi Movies. Dann haben wir als Serienregisseur Ide Keisuke, der Regisseur von Levius und in der Assistenzregie noch Sukai Shinya, Regisseur von Onimusha und Shiki Sakura. Allesamt also CGI-Directors, aber gut, ist zu erwarten bei einem CGI-Studio. Und im Drehbuch haben wir noch Seiko Hiroshi, der Dude, der immer für die Hype-Titel eingesetzt wird, zuletzt zum Beispiel bei Danadan und Gachi Akta. Ja, und dann würde ich sagen, du hast gar nichts davon irgendwie mitbekommen, nehme ich mal an, oder?
Null. Überhaupt okay. Nichts. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet.
Alles klar, dann gehen wir da mal rein. Auf geht's.
CGI.
Oh, steht hier gerade Donald Duck vor mir in seiner Cartoon-Form. Boah, der redet sogar genauso wie in den Cartoons. Ich verstehe nicht so ganz, was er sagt, aber hallo Donald, wie geht's dir so? Ich glaube, der ist ein bisschen wütend. Donald, ich weiß auch, was ich machen kann. Soll ich dich zu einem Teich bringen oder so? Ja, okay, gut, dann irgendwann verlass jetzt bitte meine Wohnung. Du bist ein bisschen unangenehm. Ich werde schon sehen, wo der Pfeffer wächst jetzt hier. Keine Ahnung. Ich muss Podcast aufnehmen. Ich muss jetzt Podcast aufnehmen, verdammt. Ich kann jetzt hier nicht um so einen scheiß Cartoon-Ente kümmern. Geh zurück in deine Welt. Geh gerade zurück, wo du hergekommst, du Gesindel.
Ah, ist er wieder weg. Ich war irgendwie gerade in Entenhausen. Also es klingt jetzt richtig komisch, aber irgendwie war gerade so ein Lichtblitz und dann war ich irgendwie in so einer Cartoon-Welt.
Oh.
Und die Panzerknacker wollten mir mein Smartphone klauen.
Oh, die Mistschweine.
Aber dann kam Darkwing Duck und hat sie abgewehrt.
Oh, jetzt haben wir nur mal Glück gehabt. Zum Glück haben wir...
Dann wollte Gundel Gauklay
den Schatten, mich der die Nacht
auf den Vesuv entführen. Und dann kam Dagobert Duck und hat gesagt, wir werden jetzt die Bezüge für Psychotherapie... kürzen.
Das hast du jetzt alles in der letzten Minute erlebt?
Ja, das war ganz schön viel, aber in Entenhausen ist halt immer was los.
Oh, verrückt. Ja gut, aber beim Anime warst du vorher noch da, von daher erzähl den Leuten mal was wir gerade so erlebt haben, also außerhalb von Entenhausen.
Also, es geht um den Hiroshi, der Piontaro, das ist der Hauptcharakter, der Hiroshi ist nur sein Kumpel. Der Piontaro lebt ein ganz unspektakuläres Leben mit seiner Familie und unter anderem auch seiner kleinen Schwester Futaba, die total fanat in ihren großen Bruder ist. Und interessiert sich halt, wofür sich Mittelschuljungs so interessieren. Offensichtlich Pornos und Videospiele. Und die zocken auch immer mit ihrem Lehrer zusammen, weil der so eine geile Sammlung hat und alles. Und eines Tages sagt er, guck mal hier, ich habe hier so ein Spiel, so eine unbeschriftete DVD. Da weiß ich über, also es ist für eine, was war das, TS4? Ich habe aber gar keine TS4. Und dann sagt der Piontaro, ja, kein Ding, ich habe eine. Wir checken das mal aus, dieses Spiel. Ich nehme das mal mit nach Hause. Und dann schmeißen die das Spiel an und sehen eine unfassbar realistische Grafik. Schärfer als die Realität. Und wundern sich, holy shit, was ist das so realistisch da? Werden dann aber kurz abgelenkt und gehen aus dem Zimmer. Und dann kommt die Futaba ins Zimmer getapst, die kleine Schwester. Und sagt, boah, das ist ja voll cool und sieht, wie eine Libelle aus dem Fernseher rausfliegt. Und wie Kinder halt so sind, untersucht sie den Fernseher und fällt versehentlich in den Fernseher. Und kommt nicht als das Mädchen aus Ringu wieder raus, sondern landet dann in einer unfassbar fotorealistischen Welt, in der alles unfassbar realistisch ist. Und auch die Leute dieser Welt wundern sich ganz schön über sie und sagen, holy shit, die sieht aus wie eine Anime-Figur, die sieht total gezeichnet aus, was ist hier los? Und dann taucht eine Alien-Brigade auf und entführt sie, denn wir sind hier in der Welt von Gans. Das ist ganz schön krass. Und Piontaro und seine Freunde folgen ihr und kriegen mit, wie die arme Futaba da einfach entführt wird. Und ich sag mal, das kann der Piontaro ja nicht auf sich sitzen lassen. Der will ja an irgendeinem Punkt auch seine Schwester wieder kriegen.
Die ihn heiraten möchte. Es ist, glaube ich, by the way, nicht offiziell die Welt von Gans, sondern irgendwie eine an die Welt von Gans angelehnte Welt, die irgendwie unsere Realität darstellen soll oder so. aber irgendwie folgt sie wohl irgendwie den Gesetzen von ganz. Ich habe das auch nicht so ganz gerafft, ehrlich gesagt, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe. Aber das, was wir gesehen haben, sah ein bisschen aus wie die Welt aus Gans. Und im Opening hat man irgendwie auch so Menschen in so Kampfanzügen gesehen wie in Gans. Also die sahen, glaube ich, nicht ganz aus wie die Kampfanzüge in Gans. Aber sehr, sehr wilde Prämisse. Cartoon-Charaktere landen in der, in Anführungsstrichen, realen Welt und machen dann Dinge. Eine Prämisse, die wir auch schon in den Simpsons hatten, wie wir vorhin daran erinnert wurden im Chat. Also mal wieder hier von den Simpsons geklaut, oder? Die Simpsons haben es predicted.
Und in Recreators.
Und in Recreators. Aber da waren ja beide Welten, sahen da ja gleich aus. Also, das Problem ist halt hier auch jetzt, beide Welten sind in shittigem CGI produziert. In der Cartoon-Welt finde ich das CGI sogar gar nicht mal so schlimm, weil da sieht das sowieso irgendwie alles sehr, sehr grob schlechtig aus und das CGI passt da irgendwie einigermaßen rein. Aber das Problem ist halt, dass Unend kein gutes CGI-Studio ist und dann im Ergebnis, wenn sie dann in der, in Anführungsstrichen, realen Welt, in der Ganzwelt sind, sieht das dann irgendwie sehr, sehr weird aus. Und irgendwie funktioniert dann der Kontrast nicht so richtig, weil du hast trotzdem noch ziemlich detailarme CGI-Models, die aber reale Personen irgendwie darstellen sollen. Und klar ist da ein Kontrast da zwischen den Cartoon-Charakteren und den, in Anführungsstrichen, realen Charakteren. Aber ich glaube, es hätte sogar besser funktioniert, wenn man einfach tatsächlich Live-Action produziert hätte und einfach tatsächlich einfach wirklich reale Menschen da verwendet hätte in der Welt. Man hätte ja trotzdem den ganzen Rest, die Alien-Raumschiffe und so weiter, klar, trotzdem mit CGI machen können, wie man das immer macht heutzutage. Kannst ja keine echten Alien-Raumschiffe verwenden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, dann hätte der Kontrast, dann wäre klarer gewesen, worauf das Ding hinaus will. Ich meine, das ist auch so relativ klar, es wird ja auch mehr oder weniger erwähnt, aber ich weiß nicht, ich fand das einfach, das hat für mich nicht so richtig funktioniert, so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder wollte. Oder man hätte halt das Produktionsteam von Gans Zero verwendet, das ein CGI-Anime ist, der aber halt komplett wie eine Ingame-Cutscene aussieht und halt sehr realistisch, sehr an die Realität angelehntes CGI hat, das keinerlei Cartoon-Effekte oder sowas hat. Das hätte auch noch ziemlich gut funktioniert. Dann hätte man halt zwei CGI-Arten miteinander kombinieren können. Dazu wäre das Studio aber wahrscheinlich nicht fähig gewesen, weil wir haben bis jetzt Kami Arabi God App von diesem Studio gesehen, das halt komplett nach Pisse aussah. Da sah das nochmal ein bisschen besser aus hier. Weiß ich nicht. Schlechte Adaptionsentscheidung, würde ich sagen. Also das finde ich ein bisschen.
Ich hab schon gerade eben gesagt, ich weiß gar nicht, mit wem dieses Studio oder dessen CEO gevögelt hat, dass die jetzt die ganzen Sachen von den bekannten Autoren adaptieren dürfen. Erst von Yoko Taro und jetzt hier von mutmaßlich dem Gans-Autor. Aber ich kann mich dir komplett vorbehaltslos anschließen. Also ich finde auch, der Twist hat für mich nicht so ganz funktioniert, weil es halt immer noch eine stilisierte, detailarme CGI-Welt ist, durch die sie da laufen. Also kann ich mich genauso anschließen. Natürlich ist ein Kontrast da, aber es kickt halt einfach nicht. Oh, ich muss aber auch ehrlich sagen, also ich kann mir vorstellen, dass es mit Manga-Zeichnung und vor allem, ich kenne ja die Zeichnung von dem Gans-Mangaka und der zeichnet ja in der Regel wirklich sehr realistisch, also hat ja auch deutlich realistischere Charakter-Designs als viele andere Charaktere mit gar nicht so großen Augen und so weiter.
Ja, ich habe Manga-Panels gesehen aus dem Manga hier, das sieht super, super detailliert krass aus.
Genau, also, und seine Hintergründe sind sowieso immer krass. Also ich glaube, der arbeitet auch teilweise mit CGI-Hintergründen. Das hat er zumindest den Inuyashiki gemacht. Da hat er der arbeitet ja von Anfang an seiner Karriere digital, aber dann eben auch seit Inuyashiki mindestens auch mit CGI-Hintergründen, die dann noch mal mehr Realismus irgendwie reinbringen sollen. Weiß jetzt nicht, wie genau der die rendert oder so. So gut kenne ich mich mit dem Typen auch nicht aus. Ich habe ja auch ganz nicht gesehen oder gelesen. Auf jeden Fall, ja, da kann ich mir vorstellen, dass der Twist noch ein bisschen mehr kickt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Cartoon-Charaktere kommen in die echte Welt oder kommen meinetwegen auch in eine Welt, in der Übernatürliches existiert, das in ihrer Welt nicht existiert. Dieses World-Swapping in der Hinsicht, ah, das funktioniert für mich jetzt nicht mehr so sehr. Das ist eben auch ein Twist, der vielleicht vor 20, 25 Jahren noch funktioniert hat, da noch innovativ gewesen ist. Aber ich sag mal, spätestens seit es gibt doch selbst aus den 90ern irgendwelche Disney-Filme, wo Live-Action-Schauspieler mit irgendwelchen gezeichneten Kreaturen interagieren. Das ist kein Twist, der für mich für sich alleine eine Serie tragen kann. Und wenn man von diesem Twist absieht, hat man hier halt einen ziemlich klassischen, ja, die Schwester, Schrägstrich, okay, in dem Fall wäre es ziemlich ekelhaft, wenn die Schwester die Geliebte wäre, aber irgendjemand wurde entführt und jetzt müssen wir halt diese Person retten. Das schockt mich an sich auch erstmal noch nicht. Ich weiß, dass dieser Autor sehr kompetent ist und ich fand Inuyashiki auch wirklich nice, das habe ich tatsächlich gesehen, den Anime. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nicht alles ist.
Also, ja.
Und dass da schon noch einiges, also, dass da auch noch Twists und sicherlich auch ernstere Momente und so weiter noch folgen werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das hat man jetzt in Folge 1 auch halt einfach noch nicht gesehen, aber so, aber das große Twist-Ding ist halt, dass die Welt, in der sie dann landen, halt eine ziemlich abgefuckte Welt ist, wie man sie aus den anderen Serien wie ganz von ihm auch kennt. Und dann halt da irgendwie wohl auch irgendwie abgefucktes Zeug passiert. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, was da passiert. Das wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen zu viel Spoiler für hier. Aber ja, soweit habe ich mich da selber nicht gespoilert.
Genau.
Aber deshalb ist wohl der Manga wohl ziemlich beliebt, weil du halt dann auch wieder so ein Kontrastprogramm hast zwischen diesen extrem cartoonigen Charakteren, die dann in so einer Welt sind, wo haufenweise Gore-Shit passiert und irgendein kranker Scheiß. Aber ja.
Aber das ist dann auch wieder was, wo ich sagen würde, das würde ich mir vielleicht dann eher als Manga geben als Anime, weil ja, die Adaption hier, also die Regie fand ich an sich sogar in Ordnung. Ich finde, die war jetzt nicht mega, mega dilettantisch oder so.
Nö.
Aber die Optik, ja, und das beschissene CGI. Ich meine, man kann ja auch davon ausgehen, zumindest wurde das im Opening auch schon so ein bisschen angeteasert, dass es später noch ein bisschen actionreicher wird. Ja, und spätestens dann gerät das CGI definitiv an seine Grenzen.
Mhm.
Und da wird das dann auch nicht mehr feierlich. Und ich glaube, da ist es dann besser, man genießt die ordentlichen Zeichnungen oder guten Zeichnungen aus dem Originalmanga.
Ja, total, weil das ist, glaube ich, ja auch das, was den Originalmanga so ausmacht und wo der Kontrast dann halt auch viel, viel besser funktioniert. Das sieht halt schon ein bisschen witzig aus. Ich habe so ein paar Manga-Panels gesehen, du hast so diese ultra undetaillierten Cartoon-Charaktere und dann hast du da im Hintergrund und auch die Charaktere im Vordergrund, dann sind so wirklich hyper, hyper detailliert gezeichnet und das ist schon wiederum irgendwie ganz cool. Also ich finde auch die Idee an sich ganz witzig, auch wenn wir die schon wirklich schon 100 Mal hatten in der Form oder so, aber oder in ähnlicher Form. Aber wenn das einigermaßen kompetent geschrieben ist, dann könnte ich mir da einen ganz stabilen Manga-Read ja vorstellen. Aber ja, in Anime-Form, ehrlich gesagt, ja, bin ich da, glaube ich, auch raus mit der Qualität, mit der Adaptionsqualität. Das ist wirklich etwas, das hätte man, wenn man das wirklich gut umsetzen wollen würde, hätte man das irgendwie anders anfassen müssen. Wie gesagt, entweder komplett mit Live-Action oder halt so im ganz, ganz Zero, in ganz Zero-Optik, dann hätte das klappen können, aber ja. Also es ist immer noch besseres CGI gewesen als bei Kami Arabi God App, also es wird ein bisschen besser bei dem Studio, aber naja. Reicht nicht aus für hier. Ja, guck mal, im Chat wurde auch gerade ein Screenshot aus dem Manga gepostet. Und das ist halt wieder cool, ne? Du hast halt einen super, super detaillierten Hintergrund und dann diesen lustigen Cartoon-Charakter da im Vordergrund.
Ja, da kann ich, also wir haben hier im Manga wirklich einen, also es würde mich nicht wundern, wenn das legitim einfach ein Foto ist. Ja. Wahrscheinlich ist es das auch.
Es ist wahrscheinlich ein getracedes Foto, ja.
Ja, und da funktioniert es auf jeden Fall deutlich, deutlich besser, weil hier im Anime hattest du halt wirklich shit CGI. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das damit geklärt, dann lass uns doch zu den Zahlen kommen. Auf MAL haben wir eine 6,17 bei 104 Bewertungen, Stand ist hier der 8.7.2026. Auch hier wurde, glaube ich, nur eine Folge ausgestrahlt.
Also ja, die ist gestern erst erschienen zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Da müssen wir es, glaube ich, hier erstmal nicht dazu erwähnen. Unsere Community gibt eine 4,71 bei 11 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
Trotz der ganzen Kritik würde ich trotzdem noch eine 5 von 10 geben. Ich fand es ganz nett, aber ja, wie gesagt, wenig Motivation, das weiterzuschauen. Aber vielleicht gucke ich in den Manga mal rein. Endo.
Ich gehe einen runter, ich gebe eine 4 von 10. Das Ganze hat ein bisschen Potenzial, aber da war jetzt wenig in der ersten Folge, was mich zum Jubeln gebracht hätte. Natürlich weder, also adaptionstechnisch schon mal gar nicht, aber jetzt auch nicht unbedingt inhaltlich. Deswegen, ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwann mal den Manga von Ganz gelesen habe und ich will mehr zu dem Autor, weil ich würde eh erstmal Ganz lesen, weil ich das eh schon länger lesen will, dann würde ich bestimmt auch mal zu Thunder 3 greifen.
Alles klar, dann machen wir weiter mit Anime Nummer 3 und zwar ist das Red River im japanischen Titel Sodawa Kaikawa no Hottori, lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Tatsunoko Production, die hatten wir letzte Season mit Pardon, The Intrusion, I'm Home und letztes Jahr unter anderem mit Turkey. Der Manga ist von Shinohara Chie, die hatten wir 1989 mal im Retro-Stream mit dem Anime Umi no Yami Tsuki no Kage, der, glaube ich, ganz okay war. Der Manga zu Red River lief von 1995 bis 2002, also wir haben hier einen 31 Jahre alten Manga, der jetzt hier adaptiert wurde, ist in 28 Bänden abgeschlossen seit 2002 und hierzulande vollständig bei Egmont als Anatolia Story erschienen. Als Regisseur haben wir Kobayashi Kosuke, Regisseur von Alma-chan Wants to be a Family und The Master of Ragnarok and Blesser of Einherjar. Dann haben wir noch Drehbuchautorin Tomita Yoriko, die ist bekannt für ihre Drehbücher bei The Elusive Samurai und My Dress Up Darling. Ja, wir wurden schon ordentlich zupromoted mit diesem Titel. Ich weiß trotzdem nicht, was ich erwarte, aber wir wurden, uns wurde gesagt, wir werden erschossen, wenn wir den Isekai nennen. Deshalb viel Spaß mit diesem Isekai. Auf geht's.
Isekai Action! Hauptschule! Hauptschule! Was kommt raus?
Ich bin total entschabun. Ja. Ja, ein Polizist. Mit Elfenohren, mit diesen Elfenohren schreibt er was auf. So, mit deiner Antwort war mir nicht lang genug, ich musste die noch erweitern. Ein
interessanter Anime-Plot.
Ja, worum geht's bei Red River? Das ist eine gute Frage. Wir folgen der, wie hieß sie? Moment. Ah, ich stream gerade mit VPN, weil sonst der Stream abbraucht und ich kann gerade nicht auf AniDB zugreifen, weil AniDB sonst, weil AniDB keine VPNs zulässt. Die Yuri. Mensch, das ist ja ein schwer zu merkender Name. Komisch, dass ich mir den nicht merken konnte. Ja, die ist gerade eben frisch verliebt und hat sich jetzt gerade zu ihrem ersten Kuss durchgerungen mit ihrem Herzblatt und sie lebt im modernen Japan der 90er und ja, bald nicht mehr, denn plötzlich eines Tages, als sie gerade auf ein Date mit ihrem Stecher gehen möchte, da, naja, fällt sie in einen Brunnen und taucht wieder auf, und zwar nicht in da, wo der Brunnen stand in Japan, der 90er, sondern in der Türkei des 13. Jahrhunderts vor Christus, und zwar um genau zu sein, im Großreich der Hethiter, das dort ansässig war zur damaligen Zeit. Und zwar in dessen Hauptstadt Hattusa, das wiederum mittlerweile nicht mehr existiert und nur noch in Ruinen existiert. Da habe ich gerade eben nachgeguckt. Ist 180 Kilometer östlich von Ankara, damit ihr euch das so grob einordnen könnt. Irgendwo in der Türkei halt. Dazu ein paar Nebeninformationen, die ich an der Stelle mal zusammengetragen von Nano aus unserer Community vorlesen möchte. Faszinierend ist, dass das Großreich der Hethiter bis vor ca. 150 Jahren vollständig in Vergessenheit geraten war. Erst um 1905 wurde die Hauptstadt Hattusa von Archäologen entdeckt, wo man viele Schrifttafeln fand. Die Sprache der Hethiter wurde wiederum erst 1915 entziffert. Belege für die Existenz der Hethiter datieren bis ins 19. Jahrhundert vor Christus zurück. Der erste hethitische König bestieg im frühen 18. Jahrhundert vor Christus den Thron. Um 1350 vor Christus wurde das Reich zum Großreich und ging ca. 1200 vor Christus unter. Die Geschichte von Red River spielt im 14. Jahrhundert vor Christus. Ich habe, glaube ich, gerade 13. gesagt. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, im Sub stand auch 13. Aber vielleicht habe ich das jetzt gerade verwechselt. Und die Figur Kyle Morsili basiert auf Morsili dem Zweiten, der von ca. 1340 vor Christus bis 1290 vor Christus lebte. Ja, genau. Und dort landet sie dann plötzlich. Warum landet sie dort? Nun, die Stiefmutter von dem eben erwähnten Kyle Morsili, der verdächtig stark nach Gilgamesh aussieht, aus Fate, die möchte nämlich ihren eigenen Sohn an die Spitze des Thrones bringen, und zwar mit einem bösartigen, dämonischen Ritual. Zu diesem Ritual muss sie zuerst anscheinend irgendwie eine Jungfrau beschwören, und die hat sie aus irgendeinem Grund aus dem Japan der 90er beschworen und die dann enthaupten. Ja, und so muss die Yuri auf den Schafott und ist drauf und dran, enthauptet zu werden, doch plötzlich kommt Gilgamesh und sagt, nö. Und dann sagt er, ja, ich hab die ja schon gefickt. Was er nicht tatsächlich getan hat, denn im Vorfeld sieht man ganz kurz, wie er sie küsst. Was übrigens auch die Art und Weise ist, wie sie plötzlich Hethitisch verstehen kann, was anscheinend nur japanisch rückwärts abgespielt ist. Bisschen rapey der Dude, aber so ist halt Gilgamesh. Und nun ist sie nicht mehr für das Ritual von Nutze, und seine Stiefmutter geht leer aus. Aber naja, Yuri ist jetzt halt irgendwie mehr als 3500 Jahre vor der Zeit, wo sie eigentlich geboren wird. Und was willst du da machen, ne? Das ist ja jetzt ein Problem. Da ist ja nichts. Hat ja nicht mal eine Wohnung oder irgendwas dort in der Türkei. Also, hä? Hä? Was sagst du, Endo?
Es ist Yuri Luciano. Thunfischbrot mit Bratwurst.
Na, wird sie wahrscheinlich da auch nicht finden. Verdammt, ich glaube, der Thunfischfang ist noch nicht. Na, vielleicht gibt es Thunfischfang, aber nicht in der Türkei. Und Bratwurst, da bist du aber richtig an der falschen Adresse. Hm. Ja. Ne? Was machen wir da?
Das ist durchaus eine besorgniserregende Situation, würde ich sagen.
Ja, das ist schwierig. Aber anscheinend nimmt sie da dort irgendwie dann das Schwert in die Hand und wird zur burschikosen Kämpferin für die Gerechtigkeit und für die Türkei oder für die Hethiter anscheinend. Oder irgendwie sowas. Ja.
Keiner streichelt Katze. Jeder züchtet Kampfhund.
Heißt, sie betreibt jetzt Geschichtsrevisionismus anscheinend. Okay, dann ist das und ja
da
quasi.
Da sind wir dann wieder bei Fate.
Dann ist das ja doch ein Isekai. Weil wenn sie jetzt da Geschichtsrevisionismus betreibt, dann ist das quasi eine Parallelwelt zu unserer jetzigen. Ne?
Ne? Ich möchte diese Diskussion nicht auflegen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine der zahlreichen Neuadaptionen, die es aktuell wieder so ein bisschen im Trend sind, mit solchen Dingen wie dem Ranma 1/2-Remake, das werden die meisten ja mitbekommen haben, oder Udo Sayatsuda, sind wahrscheinlich so die bekanntesten Vertreter. Letzte Season hatten wir Hanakimi. Das war keine Neuadaption, aber die Adaption eines sehr, sehr beliebten Shoujo-Mangas, der bis jetzt noch kein Anime bekommen hat. Hier haben wir dann auch eine Neuadaption, oder gab es dazu schon mal
einen Anime? Dazu gab es noch kein Anime. Nee. Also wir haben jetzt tatsächlich mehrfach Adaptionen von Titeln, die bisher noch keinen Manga, keine Anime-Adaption hat, wie eben Hanakimi jetzt oder Red River.
Oder Iron Vokyan.
Genau.
Und der diese Season auch noch läuft.
Und gerade im Shoujo-Bereich scheint man sich da jetzt gerade umzuschauen. Wir haben zum Beispiel ja nächste Season auch eine neue Adaption vom Clamp-Titel Magic Knight Rayearth, was tatsächlich ja ein Shoujo-Isekai ist, der in den 90ern schon mal eine Adaption bekommen hatte, den wir übrigens schon geschaut haben im Retro-Stream, der jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Kommt mal vorbei auf nanamon.net, da findet ihr unsere Livestreams. Donnerstag um 19:30 nehmen wir den Wumms hier auf, da könnt ihr live dabei sein, während wir den Podcast aufnehmen. Und Sonntag 20 Uhr gibt es einen Retro-Stream, da sind wir jetzt gerade ins Jahr 1997 reingestartet, da könnt ihr weitere Titel erfahren, die möglicherweise demnächst mal in den nächsten Jahren irgendwie eine Neuadaption bekommen, weil Japan das halt gerade geil findet. Und da haben wir übrigens auch schon eine Sache festgestellt, nanaman.net nochmal, das habe ich vorhin gerade schon beim Schauen erwähnt, dass das aktuell zwar so wirkt, als hätten wir jetzt gerade irgendwie so einen merkwürdigen Influx von ganz vielen Neuadaptionen und von Titeln aus den 90ern, 80ern und so, die damals schon Anime hatten oder halt damals irgendwie einen beliebten Manga hatten. Und wie kommt das wohl? Und wer aber aufmerksamer aktueller Zuschauer des Retro-Streams ist, der weiß, dass es in den 90ern gerade schon mal so einen richtig fetten Schwall an Neuadaptionen von Titeln aus den 60ern und 70ern gab, die da beliebt waren. Und das ja mal wieder so ein klassischer Fall von Geschichte wiederholt sich ist. Man hat halt jetzt mal wieder eine Zielgruppe entdeckt, die jetzt das Geld hat, jetzt die Möglichkeit hat, ja in ihre Kindheitserinnerung zu investieren. Und die halt damals in den 90ern oder so damit aufgewachsen sind, jetzt irgendwie Ü30 sind und jetzt halt Bock haben, wieder mal auf solche Titel, um ihre Kindheit zu revisiten. Was uns jetzt nicht viel bringt, weil das war nicht unsere Kindheit und der Manga, naja, der hätte unsere Kindheit sein können, war aber nicht.
War er nicht.
Nee.
Naja, ansonsten, ja, also das Setting finde ich cool. Also ich bin grundsätzlich als ja jemand, der ja auch Fate-Fan ist und Fate Grand Order-Fan, wo es ja in den einzelnen Arcs auch durch alle möglichen alten Weltkulturen geht. Ich glaube, Nahosten gibt es schon. Es gibt ja den Babylonia-Arc, der ja sogar einen Anime hat, der in im heutigen Irak spielt. Aber das ist ja noch mal eine ganze Ecke weg von der Türkei, beziehungsweise da, wo der Anime hier spielt. Deswegen, ich glaube, genau diese Gegend gab es meines Wissens nach in Fate Grand Order noch nicht. Zumindest nicht so weit, wie ich das gespielt habe. Ich habe ja auch vor allem die neueren Chapter alle nicht gelesen, weil es mir irgendwann zu blöd wurde mit den ganzen. Und noch ein Zwischenchapter, noch ein Zwischenchapter und noch ein Zwischenchapter. Aber ja, nee, grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz interessant. Das Ding ist halt, dass ich innerhalb dieses Settings, zumindest in der ersten Folge, die most basic Shoujo-Geschichte aller Zeiten abspielt. Also wir haben hier den rapey, cuten Typen, bei dem das aber voll okay ist, weil er hot ist. Naja, sie landet halt jetzt dann in dieser Gefangenschaft. Dann gibt's diesen merkwürdigen Twist mit, er sagt halt, er hätte schon was mit ihr gehabt und befreit sie quasi so aus der Gefangenschaft. Beziehungsweise der Twist ist gar nicht mal so merkwürdig, aber ich finde irgendwie das Plot-Device merkwürdig, dass das eingeleitet wird durch ein, naja, er küsst halt einfach immer irgendwelche random Frauen auf der Straße, die er hot findet. Weil das ist halt so seine Derpy-Angewohnheit. Und das ist einfach irgendwie so ein weirder Plot-Move, weil er uns ja trotzdem irgendwie als Sympathieträger verkauft werden soll und als wahrscheinlich ziemlich wichtiger Charakter in der Geschichte, dass ich das vor allen Dingen so als Introduction, wenn man noch gar nichts über den Charakter weiß, irgendwie einfach komisch finde. Das ist vielleicht was, wenn man 14 ist und das Östrogen überkocht, dann findet man das vielleicht irgendwie hot. Aber ich finde den ganzen Move ein bisschen seltsam. Ansonsten, was am Ende angeteasert wurde, was man jetzt in der ersten Folge noch nicht so ganz gesehen hat, ist, dass das aber mehr so in, ja, wahrscheinlich so eine Female-Warrior-Geschichte wird. Also, dass sie so ein bisschen, ja, Akatsuki Noyona-mäßig sich irgendwann dann daraus befreit, das schwache Weibchen zu sein, das hinterherläuft und stattdessen eine Kriegerin wird und irgendwie da mitkämpft in deren Kriegen oder was auch immer. Das wissen wir ja noch nicht, wie der Plot jetzt weiter verläuft. Da stellt sich dann natürlich die Frage, auch so ein bisschen bei solchen Charakteren finde ich immer, ich finde, das Problem ist, wenn du es nicht gut schreibst, dann wirkt das Ganze extrem forced. Dann wirkt das so wie, ich gestalte meinen weiblichen Charakter jetzt übertrieben amazonenhaft, um daraus irgendwie eine starke Frau zu machen. Aber ein starker weiblicher Charakter definiert sich ja nicht nur dadurch, dass er ein Schwert durch die Gegend schwingt. Davon gibt's in Anime ja aber Tausende. Sondern halt auch durch Attribute, die sie tatsächlich stark und unabhängig machen. Aber wenn sie nur an der Seite ihrer Prinzen kämpfen kann, dann ist sie eben keine starke, unabhängige Frau, auch wenn sie ein Schwert dabei in der Hand hält. Und da der Anime ja doch irgendwie sehr so auf die ganzen Bishonen zu setzen scheint, zumindest in der ersten Folge und dem Opening nachzuurteilen, habe ich da noch meine Vorbehalte, ob das am Ende jetzt dann wirklich so eine Geschichte ist oder ob es dann doch ein Shoujo ist mit einer Frau, die manchmal ein Schwert durch die Gegend schwingt.
Ja, die rapey Vibes sind auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt vielversprechend, sag ich mal.
Ja, definitiv. Das sind schon mal ein Indikator, dass es eher in die falsche Richtung geht.
Ja.
Und vielleicht war das in den 90ern noch anders. Vielleicht, also ich meine, keine Ahnung, in den 90ern gab es ja zum Beispiel auch noch nicht so viele Shonen, in denen weibliche Charaktere, also Fighting-Shonen, in denen weibliche Charaktere eine größere Rolle gespielt haben. Und vielleicht war das für damalige Verhältnisse noch innovativ, dass wir hier halt mal ein Anime über Action haben, wo dann die weiblichen Charaktere eben auch mitkämpfen dürfen, in einem Setting, das ja auch eher ein klassisches Shonen-Setting sein könnte. Aber ja, weiß ich nicht, ob das heute noch so, wenn man da keine Nostalgiebrille für hat, einen wirklich so abholt. Wir haben eine Person in unserem Umfeld, die diesen Anime sehr, sehr, sehr hypt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die den Manga damals gelesen haben, als der in Deutschland rauskam, das jetzt auch super cool finden. Und ich glaube, solche Leute werden da definitiv auf ihren Kosten kommen, weil es war auf jeden Fall kompetent umgesetzt, würde ich sagen. Es sah ganz nett aus, es war ganz ordentlich inszeniert, es kam eine ganz gute Atmosphäre auf. Ich habe auch das Gefühl, das Setting ist auch ganz ordentlich eingefangen. Und dann kann man damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Aber wenn man weder ein 14-jähriges kleines Mädchen ist, noch den Manga als 14-jähriges kleines Mädchen gelesen hat, dann fällt es mir ehrlich gesagt jetzt als erwachsener 27-jähriger Mann schwer, mich in die Geschichte reinzufinden.
Same, same. Dann machen wir mal die Zahlen, oder?
Jawohl.
Auf MRL haben wir eine 6,49 bei 407 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,08 bei 12 Bewertungen. Endo.
Ich gebe auch hier eine 4 von 10. Ich fand, das war auf gar keinen Fall eine schlechte erste Folge per se. Aber ich finde, man kann halt auch schlecht übersehen, dass die Geschichte ein bisschen angestaubt ist. Ja, und dass selbst wenn sie nicht angestaubt wäre, also wäre ich damals 14 gewesen, hätte sie mich vermutlich trotzdem nicht abgeholt, weil ich einfach nicht genug auf Pretty Boys stehe. Gabby.
Ich würde mich anschließen ebenfalls. 4 von 10. Ja, also mag sein, dass der vielleicht noch ganz nett wird dann im Laufe der Zeit. Ich hatte ja ein ähnliches Problem wie mit Akatsuki no Yona. Den habe ich auch super niedrig damals in der ersten Folge bewertet im Podcast. Hat jetzt aber mich dann doch nochmal entschieden, den dann irgendwann nochmal zu schauen bei Gelegenheit. Wann das ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn die zweite Staffel dann rauskommt. Weil er doch sehr, sehr gute Bewertungen erreicht hat. Wenn das hier dann ähnlich ist und nicht nur die Nostalgiebrille, dann mal schauen. Aber erstmal hat mich das jetzt nicht wirklich überzeugen können. So, und dann machen wir weiter mit dem vorletzten Titel für heute und wir bleiben so grob im Shoujo-Bereich. Jetzt geht's so in den villainous-artigen Bereich, also mein Spezialgebiet mit The Duke's Son Claims He Won't Love Me, Yet Showers Me With Adoration. Im japanischen Titel Kimio Aisu no Kiwanai To Itachiki Koshaku-sama ga Nasika Dekiai Shiteikimasu. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Zero G und Grass. Zero G hat mir letzte Season mit The Klutzy Class Monitor and The Girl with the Short Skirt und letztes Jahr unter anderem mit Mechanical Marie. Und Grass hat hier ihr Erstlingswerk. Es gibt zwar schon eine Weile, 2019 ist das Studio aus A1 Pictures heraus entstanden. Und hat jetzt dieselbe Mutterfirma wie Zero G, nämlich Saber Project. Ja, sind wir wieder bei Fate. Ja, mal gucken. Der Manga läuft seit 2021. Als Regisseur haben wir hier Matsui Hitoyuki. Wieder ein Regisseur, den man irgendwo da rausgekramt hat. Und zwar diesmal aus dem Jahr 2008. Vor 16 Jahren hat er zuletzt Regie geführt bei Penguin Musume Heart. Und davor 2005 bei Cluster Edge. Ne? Ansonsten haben wir noch Drehbuchautorin Komparu Tomoko, die hat an ähnlichen Titeln wie Endo and Kobayashi Life gearbeitet und The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Dann, aufi, aufi. Endo, Big News, ja. Big News. Es ist gerade ein Brief angekommen und der ist an dich adressiert und der sieht sehr, sehr offiziell aus und sehr, sehr hübsch gestaltet und fast ein bisschen zu hübsch. Und ich hab schon reingeguckt und es gibt ein Ehegesuch für dich und rat mal wer. Der Friedrich Merz, der möchte dich ehelichen. Was sagst du dazu? Hm.
Also ich will den ehrlich gesagt nicht ehrlichen.
Ja, das ist aber jetzt so problematisch, weil also du kannst ja reich werden damit.
Ja, aber ich will trotzdem nicht mit Friedrich Merz verheiratet sein.
Aber wer ist dann die Frau des Bundeskanzlers?
Ja, aber es nur am Ende leckt er noch meine Eier.
Das, die Gefahr besteht auf jeden Fall, ja.
Ja, und das kann ich nicht verantworten.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, nee, dann lieber nicht. Dann lieber nicht, du. Lieber nicht. Gut, dann ja, erzähl mal, worum es in dem Anime geht.
Es geht hier um die Elsa. Das ist ein absoluter Sonnenschein, ein super, super liebes junges Mädel, das irgendwo in der Pampa eines mittelalterlich-europäischen Fantasy-Reiches lebt. Und ja, die ist halt, ja, wohnt halt da und macht Gartenbau und chillt ihre Eierstöcke. Bis eines Tages schließlich ein Brief eintrifft, der sagt, dass der Herzog sie heiraten möchte. Und dann sind erstmal alle so, what the fuck, was will der sie heiraten? Nicht nur das, er bietet sogar an, sich dann um die Ländereien da zu kümmern von ihrem Heimatort und alle profitieren total davon. Und sie sagt auch, ja, könnte ich mir eigentlich vorstellen, also habe ich gar nicht so sehr was gegen. Ja, fährt dann da eben in die Hauptstadt und bereitet sich auf die Hochzeit vor, bei der sie übrigens, wo sie bei der gesamten Vorbereitung ihren zukünftigen aber nicht einmal trifft. Das findet sie schon so ein bisschen fishy, denkt sich dann aber nicht viel dabei. Dann passiert die Hochzeit und nach der Hochzeit eröffnet er ihr schließlich, ey du, ich habe eigentlich überhaupt gar kein Interesse an dir, du gehst mir übelst auf den Sack. Du bist zwar jetzt hier meine Frau, weil das ist irgendwie so eine jahrhundertealte Tradition, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch so weiter. Ich meine, am Ende profitiere ich davon, du profitierst davon, das ist hier eine reine Zweckgemeinschaft. Also denk mal nicht, dass hier irgendwas emotional geht. Und sie sagt dann auch, ja, finde ich eigentlich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil immerhin falle ich dir da nicht zur Last und es ist doch eigentlich ziemlich nice. Und ja, dann leben die jetzt ihr unliebevolles Leben in der Welt der Adligen.
Das klingt nicht so liebevoll.
Ciao.
Nö.
Ja, es ist kein Villainous-Anime.
Es ist kein Villainous-Anime. Wir haben eine potenzielle Villainous als Nebencharakter hier drinne, die auch so ein bisschen ne, schon so die entsprechenden Anzeichen, die entsprechenden Vibes abgibt, aber sie ist nicht die Hauptcharakterin. Von daher, ja, kann man schwerlich als Villainous-Anime bezeichnen. Aber wir haben das klassische europäische Adel im, keine Ahnung, 18. Jahrhundert-Setting. Ich weiß nicht, ob 18. Jahrhundert akkurat ist. Ich kenne mich mit Geschichte nicht so aus. Aber Endo auch nicht, von daher kann er mich nicht korrigieren. und ja, relativ klassische Shoujo-Romance-Story hat mich so ein bisschen an Seventh Time Loop erinnert, wo die Protagonistin, um nicht getötet zu werden, weil ihr das schon ein paar Mal passiert ist in vorherigen Time Loops, mit dem Fürsten eines anderen Königreichs zusammen kommt und ihn ehelicht und er auch nicht wirklich irgendein direktes Interesse an ihr hat und sie einfach machen kann, was sie will und da nicht wirklich irgendwie ja was auf Liebesebene passiert, aber dann halt dann doch. Und ich denke, auf derselben Ebene wird sich das Ding hier abspielen, dass dann eben doch irgendwie eine Romance-Geschichte entsteht hier. Und ja, weil der Fürst irgendwann Gefallen an ihr findet, weil sie, keine Ahnung, Skills hat. Und nicht ja, einfach nur
also
so eine...
Also das wird auf jeden Fall passieren. Das wird sich auf der einen Seite abspielen, dann ist das natürlich auch so ein bisschen so eine leichte... Fuck, was war doch mal das Märchen? Gab's überhaupt so ein Märchen, wo so ein... War das Aschenputtel, wo das einfache Mädchen den Prinzen heiratet am Ende? Ja, so ein bisschen die Aschenputtel-Vibe soll das wahrscheinlich dann irgendwie geben von, oh, das Mauerblümchen vom Land steigt jetzt in die Welt der Adligen auf. Ja, und dann auf der anderen Seite haben wir dann, was das wurde auch schon so ein bisschen angedeutet, noch so ein paar Intrigen zwischen den Adligen. Es wird auch sicherlich noch der ein oder andere Pretty Boy dazukommen, die dann so ein bisschen auch um sie kämpfen dürfen und so weiter. Das heißt, wir haben hier definitiv kein Villainous-Set. Wir haben ein Villainous-Setting ohne die Villainous.
Ja, also es wird halt auch von Anfang an sehr, 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 sehr deutlich darauf hingewiesen, dass sie super crafty ist. Also, dass sie so die ganze Zeit irgendwie für irgendwelche Leute da in ihrem Dorf Klamotten herstellt und so und sich ums Essen kümmert und so weiter. Also, dass sie halt einfach so sehr viele Skills besitzt, die jemand aus ärmeren Verhältnissen, der einfach dafür sorgt, der einfach so der Versorger ist, mitbringt und sich damit eben abhebt von den Etepetete Prinzessinnen, die da in der adligen Welt herumschwirren und eigentlich gar nichts drauf haben, außer Etepetete zu sein. Und das wird wahrscheinlich dann das Ding sein, womit sie den Prinzen überzeugen kann. Wie halt eben exakt wie in Seventh Time Loop. Da konnte sie noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel kämpfen und solche Sachen, aber alles schon mal gehabt. Aber ist okay. Ich fand's jetzt nicht schlimm. Also als jemand, der mit solchen, der solche Titel jetzt nie irgendwie groß abhypt oder so, aber irgendwie, ich merke so, dass ich weiß auch nicht warum, aber dass ich solche Titel meistens ganz, ganz nett finde. Üblicherweise, wenn die Protagonistin ausreichend cute ist, dann funktioniert das einigermaßen. Und da macht er jetzt so ehrlich gesagt jetzt nicht so viel falsch. Sieht ganz nett aus. Ich weiß nicht, Zero G hat sich irgendwie in letzter Zeit gemausert zu einem Studio, das eigentlich echt stabile Produktionswerte hat. Und wobei es früher ja halt totale Pissqualität hatte. Aber ja. Ist ganz nett. Kann man ehrlich gesagt noch gar nicht so viel darüber erzählen. Es war einfach okay. Macht seinen Job okay, ist gut. Muss man halt mal schauen, welche Richtung das geht. Aber die Richtung ist halt sehr, 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 sehr einfach vorhersehbar.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so ein bisschen so ein Fantasy-Comfort-Food sich sucht, dann ist das sicherlich besser als der 10 Milliardenste Standard Isekai, also würde zumindest mich mehr ansprechen in der Hinsicht, wenn ich sage, ich habe Bock auf einen super chilligen Fantasy-Anime und habe gerade auch nichts anderes im Kopf, dann könnte man da durchaus mal drauf zurückgreifen. Aber es wird hier, denke ich, auch in keiner Disziplin in irgendeiner Form Bäume ausreißen oder inhaltlich irgendetwas bieten, das über Durchschnitt hinausgeht. Deswegen, Anime existiert, Anime hat mir nicht wehgetan, aber eine explizite Empfehlung für diesen Anime kann ich jetzt auch nicht unbedingt aussprechen.
Ajo, kommen wir zu den Zahlen.
Kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL haben wir hier eine 6,57 bei 914 Bewertungen. Stand ist hier, ihr könnt es euch denken, der 8.7.2026. Unsere Community gibt eine 3,11 bei 9 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
War in Ordnung. Ich gebe eine 5 von 10. Endo.
Ich gebe auch eine 5 von 10. Das war ertragbar.
Dann schauen wir mal, ob wir den letzten Anime ertragen können. Denn es geht in die Jugend! Seishun! Endo! Unser Lieblingsgenre!
Ich möchte nicht.
Und er hat auch schon so einen richtigen quirky Titel und zwar: Oh boy, was I wrong about here? Gee Willikers! Gott, Alter, ey, wer teilweise für solche Übersetzungen zuständig ist, irgendwie der gehört mal so richtig fett geslappt.
So gut, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Rest-Podcast. Ich würde
Wir müssen zusammen Oh boy, what's I wrong about her? Schauen, oder im japanischen Titel Tenko Saki no Seiso Kare no na Bishoujo ka Mukashi Danshi to omotte isshou ni asonda osanajimi datta ken. Scheiße, Alter. Lizenziert von Crunchyroll. Eine Light Novel-Adaption von Project Number 9. Die hatten wir zuletzt im Winter 2026 dieses Jahr mit The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife und letztes Jahr mit Ameku MD Doctor Detective. Novel läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir, und ich werde den Namen jetzt falsch aussprechen, weil ich nicht weiß, wie man chinesische Namen ausspricht, Zhu Shangfeng. Irgendwie sowas in die Richtung. Der hat hier sein Regiedebüt, war zuvor Episodenregisseur bei Apocalypse Hotel und Dead Demons Destruction. Und dann haben wir noch als Drehbuchautorin Akao Deko, die an ähnlichen Titeln wie My Stepmom's Daughter is My Ex und Yano Kun's Ordinary Days gearbeitet hat. Und damit gehen wir rein. In die Jugend!
Ja! Du, Gabby, mir ist da was aufgefallen.
Was denn?
Also manchmal, wenn du so vor dich hinstöhnst, so, dann,
sehr oft.
Ja, regelmäßig, dann klingst du so ein bisschen wie jemand, den ich mal kannte. Ich habe die Person irgendwie aus dem Augen verloren. Das war jemand, der hat in meinem Dorf gewohnt.
Okay.
Naja, ich kannte den nur als Hagebutten-Herbert. Der hat halt immer Hagebutten eingekocht. Den ganzen Tag hat er Hagebutten eingekocht. Stand in seiner Küche, hat Hagebutten eingekocht. Ich weiß auch gar nicht, ob der irgendwas gearbeitet hat. Der hat immer Hagebutten eingekocht. Aber manchmal, wenn ich dann bei ihm am Garten vorbeigegangen bin, hat er aus dem Fenster gesagt: Ey, Bursche, Hier ist ein Hagebuttentee. Und dann hat er mir mal Hagebuttentee gegeben. Und dann habe ich mit ihm Hagebuttentee getrunken und mit ihm über Dinge geredet. Man konnte nie über viel mit ihm reden, weil er irgendwie immer nur über Hagebutten und Stahlträger geredet hat. Aber war eigentlich ein nicer Typ. Und ach, der sah auch so ein bisschen aus wie du.
Oh, so eine nette Geschichte.
Ja.
Ja. Den kann ich ja nicht kennen, weil ich bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen und du in Westdeutschland. Also, so, keine Ahnung, warum du mir das jetzt gerade erzählst.
Na, ja, stimmt.
Tja. Dann blas mir doch ein.
Gern. Aber erstmal, beschreib mir doch, worum ging es in dem Anime, den wir gerade geschaut haben.
Wir haben hier den Hayato. Der Hayato, der lebt hier so richtig auf dem Dorf hier in MacPom und so. Da ist nichts außer Dorf und Rehe und Wildschweine und Chikanoko, Noko, Noko, Kostantan. In seiner frühen Kindheit hatte er da immer einen Gumpel, das einzige Kind in seinem Alter. Und mit dem Gumpel ist er durch dick und dünn gegangen. Das war eine Freundschaft zum Pferdestehlen. Eines Tages ist allerdings Haruki, sein Kumpel von damals, weggezogen. Dann war das ein Abschied auf Nimmerwiedersehen. Bis jetzt! Denn nach einiger Zeit zieht Hayato mit seiner Familie nach Tokio in die Großstadt und kommt dann an eine neue Schule. Und es stellt sich heraus, da sitzt plötzlich ein Mädel in seiner Klasse, die Haruki heißt. Das ist ja komisch. So hieß ja sein Kumpel von damals. Sie verhält sich auch so ein bisschen sus und als hätte sie irgendwie was mit ihm zu tun. Und sie ist aber das hübscheste, beliebteste Mädchen der ganzen Schule und ist auch die schlauste da und managt irgendwie so 700 verschiedene Clubs und alles und ist quasi so die Herrscherin der Schule oder sowas. Haruki als kleiner Dorftrottel, der hat da natürlich bei ihr nichts zu melden. Aber trotzdem zeigt sie erstaunlich viel Interesse an ihm. Stellt sich heraus, damit hat niemand gerechnet, der das geschaut hat, ja, sie ist der Gumpel von ihm. Der Gumpel, war eigentlich eine Gumpeline. Tja, verrückt. Und jetzt lassen sie ihre Kindheit von damals wieder aufleben, indem sie weiter sehr borschikos mit ihm umgeht und sie jetzt einfach zusammen zocken und irgendwie über dies und das labern und ihre alte Jungenfreundschaft wieder aufleben lassen. Und vielleicht irgendwann auch mehr. Jungenfreundschaft plus. Gott, war das Slop, Alter. Aber irgendwie unterhaltsamer Slop. Ich weiß nicht, warum es mich unterhalten hat, aber das war wieder witzig.
Das war sowohl optisch als auch inhaltlich, glaube ich, einer der schlechtesten Romance-Anime, die wir in letzter Zeit hatten. Aber wie du schon sagst, dadurch war es irgendwie unterhaltsam. Also es fängt so ein bisschen damit an, dass ich glaube, also es ist kein Seishun-Anime, aber ich glaube, es will einer sein. Es ist nicht mal ein Seishun-Anime, weil der Hauptcharakter am Anfang auch so ein bisschen so über das Oberschulleben nachdenkt und wie denn so die Rollenverteilung in der Klasse ist und so weiter und so fort. Und auch mit seiner kleinen Schwester hat er dann am Frühstückstisch auch so einen Dialog darüber, dass sie ja der erste Eindruck am ersten Tag ist das Allerwichtigste, das bestimmt dein ganzes restliches Leben. Denn die Oberschule und die Jugend ist unendlich. Und auf jeden Fall, und später, als er dann schließlich mit ihr rausfindet, dass sie eben seine alte Freundin ist und so, gibt's halt so Dialoge, die, glaube ich, so ein bisschen so gewitztes Banter zwischen den Charakteren sein soll, bei dem sie sich die Bälle gegenseitig zustibieren und dann immer spitzzüngige Antworten auf den jeweils anderen geben. Das Problem ist, der Autor scheitert daran halt auf ganzer Linie, weil der Hauptcharakter ist halt eine absolute Kartoffel. Also alles, was er bantermäßig macht, ist, dass er manchmal so ein bisschen in Frage stellt, was sie tut. Da gibt es dann Dialoge wie, sie gehen in diesen Aufenthaltsraum, um da zu essen. Und er sagt dann, oh Mensch, das ist ja wohl kein Raum, in dem man essen kann. Und dann antwortet sie mit irgendetwas, was ein bisschen geringfügig lockerer ist als die anderen Charaktere in diesem Anime reden. Und das macht halt wirklich so ein bisschen den Eindruck, als wollte man da so unbedingt eine Chemie dadurch erschaffen, dass die so wie zwei alte, vertraute Freunde sich so gegenseitig die Bälle zuspielen. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Weil dafür sind beide Charaktere am Ende zu kartoffelig. Weil, ja,
Ich muss zugeben, ich habe das jetzt nicht unbedingt als Banter wahrgenommen, bis du es gesagt hast. Und ich weiß auch nicht, ob das Banter sein soll. Also, weil
ich glaube,
Also von meiner Wahrnehmung her ist er einfach nur die Kartoffel, die irgendwie so Einwortantworten gibt oder so. Und sie ist halt einfach so ein bisschen von ihrer Art und Weise ein bisschen borschikos oder so. Ist aber auch jetzt nie so, dass sie jetzt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen zynisch oder irgendwie so, dass sie jetzt immer irgendwie einen kecken Spruch auf den Lippen haben will oder so, um ihn so ein bisschen in Verlegenheit zu bringen.
So ein
aber maximal so minimal oder so. Aber ich glaube, sie ist eher so einfach so, ja, verhält sich halt so ein bisschen burschikos und ist einfach so ein bisschen locker, floggig drauf. Aber ja, vielleicht sollte das Banter darstellen. Ich hab's dann so, als nachdem du es gesagt hast, war ich mir unsicher.
Sie soll ja auch so ein bisschen so, diese zwei Gesichter haben. So auf der einen Seite so die Schönheit der Klasse und auf der anderen Seite dann dieses burschikose Genki-Girl, was sie ist. Und deswegen glaube ich schon, dass da irgendwie der Autor das ein bisschen so anlegen wollte. Weil, wie gesagt, Dialoge mit anderen Charakteren gingen ja auch so ein bisschen in die Richtung. Aber ja, es scheitert halt am absoluten Unvermögen in jedweder Disziplin. Egal, ob das die Dialoge selber sind oder die Charaktere, weil selbst sie, die das ja wahrscheinlich so ein bisschen tragen soll als Love Interest und Genki Girl und so, ist so unfassbar blass am Ende. Ich habe absolut keine Ahnung, was ihre Persönlichkeit sein soll so richtig, weil nicht so richtig. Sie ist so ein bisschen Genki Girl und sie ist so ein bisschen jungenhaft und steht aufs Zocken und umgarnt ihn in großen Anführungszeichen, also jetzt nicht romantisch, aber will halt die alte Freundschaft wieder aufleben lassen und so weiter. Aber ich finde sie so unfassbar langweilig in jedweder Hinsicht und die anderen Charaktere sind noch viel langweiliger. Und nichts in diesem Anime hat irgendwie Substanz und eine Chemie kommt hier schon mal so überhaupt nicht auf, in keiner Hinsicht irgendwie. Das wirkt alles total forst und zusammengeklöppelt. Und das Einzige, was das noch unterbietet, ist die Umsetzung, weil Project Number 9 hat sich gesagt, so, jetzt haben wir die Leute glauben lassen, dass wir ein ganz stabiles Studio sind, das solide bis hin zu guten Produktionen abliefern kann. Jetzt müssen wir mal wieder so richtigen Ranz rausfeuern
hier. Project Number 9 ist back. Endlich.
Hat die gute alte Ranz-Production-Line mal wieder zusammengetrommelt, will mit den alten Jungs mal wieder was machen wie früher. Und
einfach jeder Frame Off-Model ist, sämtliche Bewegungen einfach hölzern
wie fix sind
und so weiter.
Aus.
Skalierungen zwischen Hintergründen und Charakteren überhaupt nicht hinhauen. Es ist fantastisch. Es ist
Proportionen sind durchgehend unfassbar off.
Komplette Pissproduktion.
Kaum etwas bewegt sich und wenn dann unfassbar stocksteif. Regie ist halt auch wirklich einfach nur ein Abspulen der Szenen irgendwie. Dieser Anime ist ein Autounfall. Das ist halt einfach so. Das ist die uninspirierteste Drecks-Light-Novel von einem extrem untalentierten Oregairu-Fan, was von einem vollkommen inkompetenten Team umgesetzt wurde. Also,
und trotzdem hat mich das Ding unterhalten. Es tut mir leid,
ja,
ich muss das einfach sagen.
Scheiße,
das war so ultra sloppig irgendwie und es hat mich in seiner Scheißigkeit irgendwie total unterhalten. Es
und
will
das
irgendwie
war ja
so
auch
ein,
irgendwie
es will,
die schöne Art von Slop.
Ja, irgendwie auch. Es will halt auch wieder so, es gibt wieder so ein bisschen so 2010er Anime-Vibes, aber irgendwie so, was wenn 2010er Romance-Anime komplett inkompetent produziert und erzählt. Ja, und ich weiß nicht, also ja, ich kann jetzt halt nicht sagen, dass ich das super schlecht fand.
Ich bevorzuge solchen Slop any day of the week über irgendwelche 0815 Standard Isekais.
Absolut.
Ich meine, wir hatten ja genug Isekais, die writing-technisch und produktionstechnisch auf diesem Niveau waren, aber die haben uns alle nicht unterhalten, weil die einfach nur maximal lame und uninspiriert waren. Und das hier ist auch lame und uninspiriert. Aber zumindest nicht so ausgelutscht. Und deswegen ist das schon mal ein bisschen besser. Ja,
genau.
Also wenn ihr Lust auf richtigen Code habt, dann gönnt euch den Anime.
Ja, stabiler Code. So,
Also quasi harter Code.
Harter Code. Ich mach mal die Zahlen. Auf einmal haben wir eine 7,09 bei 1830 Bewertungen. Stand hier der 8.7. immer noch. Und unsere Community gibt eine 4,0 bei 8 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine solide 2 von 10. Ich möchte übrigens an der Stelle mal sagen, wir wurden um eine Fußfetisch-Szene betrogen. Es gibt eine Szene, da sind sie bei ihr zu Hause und sie sitzt sich so aufs Bett und zieht sich so die Strümpfe aus und man sieht sogar, wie sie so die Strümpfe runterslidet und so weiter. Und jeder würde ja erwarten, dass jetzt irgendwie eine Nahaufnahme von dem Fuß kommt oder so. Aber nee, gibt's nicht. Da wird nicht geliefert. Deswegen, sonst hätte ich vielleicht noch eine 3 von 10 gegeben, aber 2 von 10. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Gabby!
Ja, also indem ich sagte, dass mich das unironisch unterhalten hat, meinte ich das eigentlich auch so. Ich gebe eine 5 von 10.
Digga! Jetzt haben wir den Moment, warte mal, wir hatten doch letzte Woche einen Anime, da war das bei mir so. Da habe ich auch irgendeinem Scheiß eine gute Bewertung gegeben, den du voll kacke fandest. Ah, was war das nochmal? War das Dings?
Marikas Love Meter Malfunction, da hast du eine 7 gegeben.
Ah ja, genau. Und nicht
eine 2
genau.
Oder so.
Genau, richtig. So, gut. Dann ist jetzt
ist das wieder ausgeglichen.
Die Balance des Universums wieder hergestellt.
Die Code-Geschmack-Balance ist wieder hergestellt, ja. Werde ich eventuell niemals weiterschauen, aber war schon gut. okay. Gut, dann war's das für heute. Das war unser Einstieg in die Sommersaison 2026. Ich würde sagen, wir hatten schon schlimmere Einstiege und wir hatten zumindest einen Titel dabei, der jetzt zumindest für mich so ein kleines Highlight werden könnte. Doch. Das Yuri-Ding war eigentlich ziemlich stabil. Ja, ansonsten für dich jetzt nicht so die beste Ausbeute, aber was
aber
nicht
solide.
Ist, kann ja noch werden, ne?
Ja.
Ich meine, die Season sieht gut aus. Also wir haben einige Titel, auf die ich mich freue. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall. Und ja, mal schauen. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten in diesem Podcast und hört doch auch mal in unseren anderen Podcast rein und unsere anderen Podcasts. Denn in diesem Feed hier findet ihr außerdem die Nanamon Bonus Time. Da ist gerade Ausgabe 6 jetzt online, wo wir über viele spannende Titel reden. Und da gibt es einfach ein bisschen Bonus-Content zu Titeln, die wir beide schon mal abgeschlossen haben in letzter Zeit. Von daher da auf jeden Fall mal reinschalten. Und ganz wichtig auch die Nanamon Contime. Da gibt es Ausgabe 40 mittlerweile schon. Die vor 2 Wochen erschienen ist. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Das ist Endos Podcast über Anime Conventions in Deutschland. Immer wieder spannend. Findet ihr ebenfalls bei nanamon.net oder einfach in einem Podcast-Client eurer Wahl. Und ja, was es sonst noch so an Informationen gibt, das hat der Informant für euch parat. Und der Informant, wir wissen nicht, wer es ist. Er ist einfach nur schwarz gekleidet und möchte sich jetzt hier gleich in diesen Podcast einklinken. Und ich kann sein Signal auch nicht mehr abwehren. Es ist soweit. Wir müssen jetzt ganz schnell Tschüss sagen, weil der Informant kommt hier rein. Tschüss!
Tschüss!
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.